Hallo, unser Team vom Christen im Beruf Chapter Augsburg begrüßt Sie zu der neuen Folge unseres Podcasts und wünscht dir gottesreichen Segen beim Zuhören. Wo war dies Europa? Warum sind wir heute, wo wir sind? Worauf bewegen wir uns in Europa zu? Ein Vortrag von Peter Ischke. Teil 1.
Jetzt kommen wir zu meinem Vortrag. Und das ist jetzt natürlich auch für mich immer eine Herausforderung. Wie kann ich diese Menge von Informationen so komprimiert drüber bringen, um trotzdem verständlich zu bleiben? Also ich verstehe es nicht immer, wie das geht. Aber wir versuchen es. Die Überschrift für den ersten Teil ist die Befreiung aus der Unmündigkeit. Das war der große Paukenschlag, der vor 500 Jahren eingesetzt hat. Und dieser René Descartes war einer der ersten, die da maßgeblich waren. Er hat 1596 bis 1650 gelebt und ist ein Mann, der eigentlich dann aus der Reformation herausgekommen ist. Das Jahrhundert davor, kann man sagen, war das Jahrhundert der Reformation. Und in dieser Zeit ist eine Aufbruchstimmung gewesen, wo jemand aufgestanden ist und gesagt hat, halt, so geht's nicht. Sie kennen ja die Geschichte mit dem Ablasshandel, wo man extra so quasi eine Gelddruckmaschine eingerichtet hat, dass man die Unkosten von Petersdom finanzieren kann und hat damit sozusagen ein paar Marketingchefs beauftragt und die sind draufgekommen, ja, wenn man den Leuten so richtigen Druck macht mit der Sünde und ihnen dann sagt, wenn ihr dafür Geld hergibt und die dann loskaufen könnt, dann rollt der Rubel, gell? Also das muss man sich mal so vorstellen. Und da ist wer aufgestanden und gesagt, so geht's nicht. Und dieses Aufstehen und so geht's nicht, war etwas, was ausgelöst hat. Aber ich gehe jetzt nicht so sehr auf die Reformation ein, aber das ist nur wichtig zu wissen, dass das im 16. Jahrhundert etwas freigesetzt hat. Und jetzt im 17. Jahrhundert kommt dieser René Descartes, der an sich ein gläubiger Mensch war, für den war Gott keine Frage, aber der hat den Wunsch gehabt, wie kann ich Gott verstehen? Wie kann ich das, was sozusagen da im sozusagen Übersinnlichen sich abspielt, wie kann ich das so runterholen, dass das alles erklärbar wird? Und er hat als Philosoph gesagt, alles was ich denke, oder ich kann nur denken, was tatsächlich existiert. Da ich Gott denken kann, muss Gott existieren. Das heißt, es war keine Frage, dass Gott nicht existiert. Wenn ich an etwas zweifeln kann, dann muss es existieren. Und dann kommt der große Spruch, ich denke, also bin ich. Das war so das Markenzeichen, das ist dann so quasi auf seinem T-Shirt umgestanden, wenn der René Descartes herumgelaufen ist. Das war seine große Errungenschaft. Aber er hat damit eine Tür aufgestoßen, die in weiterer Folge über das hinausgeht, was er eigentlich wollte. Es ging dann in die Richtung, dass man alles mit dem Verstand erklärt. Und möglicherweise gibt es ein paar Dinge, die schaffen wir so nicht. Gell? Und das bringt den Konflikt, dass man dann, wenn wir was mit dem Verstand nicht erklären können, dass man sagt, das gibt es dann gar nicht. Naja, jedenfalls, das war ein Schlüsselding. Aber er ahnte nicht, dass er da was in Gang gesetzt hat, was schlussendlich dann in den Nihilismus gelandet ist. Das heißt, was damals wie ein Domino-Kaskade ausgelöst wurde, die Steine, die da angefangen haben zu fallen, haben am Ende zum Nihilismus geführt, wo im Prinzip eine Anschauung bezeichnet wird, die alles der Nichtigkeit und Sinnlosigkeit alles Seienden erachtet. Ein nächster, im 18. Jahrhundert war dann Rousseau, ein Schriftsteller und ein Philosoph, der eben auch sich einen großen Namen gemacht hat, besonders mit seiner politischen Theorie und als Pädagoge. Er war Einer, der so ein bisschen das Know-how oder die Idee oder den Stoff für die Französische Revolution geliefert hat. Aber das Erstaunliche, sein Denken war auch ein Impulsgeber später dann für die weiteren Ideologien, die noch kommen werden. Er hat sich gedacht, der Mensch ist im Grunde gut. Und hat es irgendwie so in Verbindung gebracht, dass er an den unverdorbenen Wilden gedacht hat. Also so Urmensch orientiert. Und zum einen, wie kommen wir wieder in diesen Zustand? Das war irgendwo ein Aspekt. Und dann gibt es eine Aussage von ihm: Wer kann, was er will, und nur will, was er kann, der ist stark und glücklich. Das ist so irgendwo das Modell eines Urwilden, der sozusagen nur gut sein kann. Das war seine Idee. Sein Leben war ein Desaster. Das Problem bei vielen Philosophen, wenn man schaut, wie toll ihre Sprüche waren, da lohnt es sich einmal auch zu schauen, was war ihr Leben. Also er war Pädagoge. Und die Kinder, die er da produziert hat, glaube ich, mit mehreren Frauen, die hat er immer nach der Geburt gleich in irgendwelche Spezialhäuser abgegeben, damit sich niemand mit dieser Mühe beschäftigen muss. Und verschiedene andere Dinge, die jetzt nicht so salonfähig sind. Aber er hat gesagt, also für die Pädagogik, der Zögling darf nur wollen, was du willst, dass er will. Das war sein Erziehungsmotto. Das wurde später auch dann sein politisches Motto. Er hat ja dann einen sogenannten Gesellschaftsvertrag geschrieben, der quasi als Modell für eine Gesellschaft gedacht ist. Und da kommt das erste Mal diese Aussage, der Gemeinwille hat immer Recht. Das geht in das kommunistische Konzept hinein. Aber wenn man jetzt seine Pädagogik sieht, dass eben dann das gemeine Volk nur das wir wollen soll, was ich will, es ging ja um den Konflikt mit der Feudalherrschaft zu dieser Zeit, dass Könige und im verlängerten Arm die Kirche im Prinzip das Ganze unter Kontrolle hatten. Und da gab es natürlich diese ganze Aufbruchstimmung, die ja aus der Reformation herauskommt, ging ja in diese Richtung, sich aus diesen Bevormundungen zu befreien. Und dieses Volk, das jetzt befreit werden soll, dieses Gemeinwesen, wurde aber gar nicht befreit, sondern wurde dann in diesen Willen, den man haben wollte, dass es will, hineingedrängt. Und es führte dann eben zur Französischen Revolution mit der großen Überschrift Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und was hat das? Die Gleichheit war nur, dass sie alle einen Kopf kürzer waren, nach dem Schafott. Zuerst die einen und dann die anderen. Am Schluss war Stille. Und man hat es als die große Befreiung und Errungenschaft in unserer Kultur bezeichnet. Dabei war es im Prinzip Willkür, Blutvergießen und Korruption. So, dann geht's weiter. Immanuel Kant ist als einer der wichtigen Aufklärer bekannt geworden, der gesagt hat, die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und die Unmündigkeit ist, dass er seinen Verstand nicht ohne Anleitung gebrauchen konnte. Mit Anleitung meinte man, dass zum Beispiel eine Kirche oder irgendeine Obrigkeit vorgibt, was man denken sollte. Und an sich auch er, ein Mann, der geglaubt hat an Christus, an das Christentum, und auch bis zum Schluss war es seine Meinung, dass das, was gut ist, also wenn man jetzt etwas anstrebt, dann ist es eigentlich das, was man so quasi aus dem Christentum herausziehen kann. Aber der Konflikt auch hier war, dass etwas angestoßen wurde, dass ein Denkmuster angestoßen wurde, das dann weiter und weiter eine Eigendynamik entwickelt hat. Diese Bevormundung meinte natürlich die Offenbarung. Die Offenbarungsquelle Gottes, und das ist die Bibel. und von dem muss man sich trennen. Und wenn man dann aber kein Maß mehr hat für das, was Gott sein könnte und eben auch bei ihm die Vernunft auf eine höhere Position gehoben wird, dann wird das Ganze relativ. Und dann kann sich jeder seinen Gott selber entsprechend gestalten. Die Problematik war, dass man damals sehr, sehr stark mit einem falschen Gottesbild gedient hat. Die Kirche hat ein absolut schreckliches Gottesbild vermittelt. Eben diese Angst und diesen Druck, der dann einem dazu geführt hat, dass die Leute ihr letztes Geld hergegeben haben, um sich sozusagen freizukaufen, um nicht quasi verdammt zu werden. Und das war ein falsches Gottesbild. Und es war notwendig, da etwas zu unternehmen, dass das richtig gestellt wird. Aber wie das leider öfters immer wieder in der Geschichte war, ist das ein Pendelschlag von der einen Seite, der ausgeschlagen hat in die ganz andere Richtung. Und man hat nicht ein Bild richtig gestellt, sondern man hat am Ende Gott ganz aus dem Bild hinausgeworfen. Und damals war es eben so, dass der Nächste dem Nächsten verpflichtet war, die Familien ein Verband waren, die nächste Ebene war der Clan, dann die Dorfgemeinschaft, eine Ethnie und am Ende war Gott. Das war die Struktur und die wurde aufgelöst und am Schluss wurde alles nivelliert. Alles wurde gleichgültig. Gleichgültig. Dann kommt der massive Paukenschlag im 19. Jahrhundert mit Charles Darwin, der die große Erkenntnis über die Entstehung der Arten hatte. Und das hat dazu geführt, dass der Mensch seine Ebenbildlichkeit von Gott verloren hat. Weil die Erkenntnis war, dass der Mensch sich über eine unheimlich lange Zeit durch Zufall zu dem entwickelt hat, was er heute ist. Also man muss sich vorstellen, so von kleinen Kleinstlebenwesen, Einzellern und so weiter, hat sich zufällig über Millionen Jahre dann plötzlich einfach, weil diese Zellenhaufen nichts anderes zu tun gehabt haben, dann so ein Mensch geworden. Das hat der Darwin gar nicht geglaubt. In jeder Zeit wurde so ein Denkansatz missbraucht, um das, was man gegen Gott verwenden konnte, hochgepusht. Darwin selber sagt, es ist großartig, dass das Leben diese vielfältigen Kräfte, die da ein Schöpfer gemacht hat, in so wenigen Formen sein Leben eingehaucht hat. Das heißt, er hat immer einen Schöpfer Gott vor Augen gehabt. Er kommt außerdem aus einem christlichen Elternhaus, aus einer Pfarrersfamilie. Er hat das alles sehr nahe, weil das für ihn, es war für ihn genauso eine Entspannungssituation, mit dem umzugehen. Aber diese Gedanken haben sich auch hier wiederum verselbstständigt oder jemand hat sie genommen und entsprechend gepusht. Heute ist es ja gang und gäbe, dass die sogenannte Evolutionstheorie, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Theorie ist und was ein Beweis ist, aber es ist kein Unterschied normal, weil Theorie ist absolut bewiesen und das ist hundertprozentig so. So wird es gehandhabt. Jedenfalls kam es darum zu dem Thema Kampf ums Dasein und die Auslese. Das heißt, nur das Fitteste überlebt. Und dadurch wird bei dieser ganzen Mutationsentwicklung eben eine Weiterentwicklung wird hier angenommen. Aber wer ein bisschen den zweiten Lehrsatz der Thermodynamik kennt, weiß, was die Entropie ist. Weiß wer, was das ist? Das ist das Gesetz von der nicht mehr brauchbaren Energie. Das heißt also, wenn Sie oben am Berg einen Stausee haben und das Wasser runterfließt und in einer Turbine einen Strom erzeugt und dann unten das Wasser in einem See ist, dann ist es diese Energie verbraucht und ist dann Strom geworden. Aber dieses Wasser müssten sie jetzt mit einer Zuführung von Energie wieder in den Zustand bringen, dass es noch einmal Strom erzeugen kann. Was ja getan wird, wenn man am Abend keinen Strom braucht, dann nimmt man den Strom und pumpt das Wasser wieder rauf. Und das ist ein Gesetz der Vergänglichkeit. Das heißt also, ein Ding, das man irgendwo stehen lässt, verrottet. Wenn Sie irgendwas, zum Beispiel eine Tomate draußen stehen lassen, dann verrottet die. Dann wird daraus keine Grapefruit. Ich weiß nicht, ob Sie den Versuch schon mal gemacht haben. Sie können auch hingehen und sagen, werde eine Grapefruit, werde eine Grapefruit. Das müssen Sie aber lang machen. Millionen Jahre, das können Sie vielleicht nicht aushalten. Aber jedenfalls, das war die Problematik. Und dann kam es eben mit den Gedanken der Kampf der Besseren. Und wenn der Mensch nicht mehr diese Ebenbildlichkeit zu Gott hat, dann gibt es ja auch keinen Sinn mehr für das Leben. Weil ja das alles zufällig so passiert ist. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und wir werden später sehen, wenn das beeinflusst hat. Das wurde auch Vorlage für Ideologen, die gesagt haben, wir müssen schauen, dass nur die Fittesten überleben. Und die weniger Fitten, die töten wir einfach, damit die anderen mehr zum Leben haben. Haben Sie mitbekommen, in der Geschichte hat es solche gegeben, oder? Das kommt aus dieser Aufklärungsprozesse. Aufklärung heißt im Englischen Enlightenment. Erleuchtung. Merken Sie, dass da was nicht stimmt, da ist etwas finsterer geworden in Wirklichkeit. Jetzt kommen wir zu einem Freund, Friedrich Nietzsche. Und Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, dass dieser Mann eine herzensenge Jesusbeziehung gehabt hat in seiner Jugend. Der kommt aus einer Familie, die aus einer pietistischen Erweckungsbewegung herauskommt. Und er hat Theologie studiert. Und in dieser Zeit hat er die darwinistische Argumentation gehört und wurde infiziert. Während alle anderen Philosophen immer noch an ein göttliches Wesen im Konzept ihrer Vernunft gelten ließen, so war Nietzsche eine Sache klar. Den lebendigen Gott, den er kannte, den kann man nicht in die Kammer des Vernünftigen sperren. Man muss ihn töten, wenn man gottlos sein will. Und die Konsequenz ist, dass es keinen Gott gibt. Nicht irgendein höheres Wesen, irgendetwas drüber, sondern eben, er ist relativ bald wegen psychischen Problemen nicht mehr in der Lage gewesen, seine Professur, die er noch bevor er sein eigenes Studium fertig gemacht hat, in Basel starten konnte. Er war ein Genie, er war begabt, er war gigantisch. Aber er wurde verrückt. Und er hat selber gelitten unter dem, was da passiert ist, dass diese Beziehung zu diesem lebendigen Jesus, der ihm bis hin zu der Beginnzeit seines Studiums eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt hat, dass er sich von dem bewusst getrennt hat. Es war für ihn keine Sache des Überhebens und der Überlegenheit der Scheinbaren, sondern das war ein Schmerz, das war ein Kampf, das war ein Leiden. Und auch er hat dann eben gesagt, er hat in sich gespürt, diese Bestie, dieses wilde Tier in ihm selbst, das da kämpft. Und hat dann auch von einer Züchtung höherer Typen gesprochen, von einer Herrenrasse kommt sozusagen in seiner Philosophie vor. Ich möchte jetzt aus einem Werk kurz was zitieren, damit wir ein bisschen verstehen, Wir kennen ja, dass er mit Gott ist tot in Verbindung gebracht wird. Aber was meinte er damit? Und er hat dieses Werk, Der tolle Mensch, geschrieben. Und das könnte uns helfen, das ein bisschen näher zu verstehen. Darin ist Folgendes zu lesen. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört? Toll heißt also verrückt, meint er vielleicht sich. Tollen Menschen gehört, der am helllichten Tag mit der Laterne angezündet auf den Markt läuft und unaufhörlich schreit, ich suche Gott, ich suche Gott. Bei denen, die dort waren und nicht an Gott glaubten, die haben sich lustig gemacht. Ist er denn fortgegangen? Hat er sich verlaufen wie ein Kind? Oder hält er sich versteckt? Oder fürchtet er sich vor uns? Schrien sie und lachten sie durcheinander. Der tolle Mann, Mensch, sprang mitten unter sie. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, dass wir die Erde von der Sonne losgekettet haben? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir uns nun vorwärts, rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht durch das ganze Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Müssen wir mit Laternen am Vormittag angezündet herumlaufen? Hören wir nicht den Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste, das Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist unter unserem Messer verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Das war der Schrei, weil er gewusst hat, mit diesen Denkkonzepten, mit diesen Überhöhungen der Vernunft, mit dem haben wir Gott getötet. Und den hat er gekannt als junger Mensch. Und deswegen ist dieser Schrei umso mächtiger. Und bringt uns eigentlich einen Spiegel für diese Zeit, die dort in dieser Aufklärung gelaufen ist. Jetzt gehen wir weit zurück und schauen uns das Urmuster an, das ausschlaggebend war für das, was da passiert ist. Und da gibt es den Satz, sollte Gott gesagt haben. Das ist der Schlüsselsatz der Aufklärung. Und da, in der Zeit, dort, wo dieses Bild gemacht wurde, damals mit einer Polaroid-Kamera, da hieß es, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, werdet ihr sterben. Es war lustigerweise der Baum der Aufklärung. Nämlich der Baum der Erkenntnis. Der Baum, der mit der Frucht, mit der Vernunft operiert. Das war der Baum. Und dann kommt der sozusagen der Hüter dieses Baumes war und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, er wusste, was Gott weiß. Das klingt so ähnlich wie so manche Aussage in so mancher TV-Show heute. Vielmehr werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Gutes Versprechen. Das ist im Prinzip das Produkt, das Endprodukt der Aufklärung. Unabhängig von Gott sein wie Gott. Das ist so kurz gefasst, worum es geht. Und ohne so richtig zu wissen, waren sie humanistisch. Als sie davon nahmen. Und der große Effekt war, sie hatten tatsächlich dann eine Erleuchtung. Sie hatten wirklich diese Erkenntnis. Wissen Sie, was die Erkenntnis war? Sie erkannten mit großem Tramtam und Pompenorchester, mit Blitzlicht und was weiß ich, Räucherwerk und all drum und dran, dass sie nackt waren. Andere würde sagen, itchy bitch, reingefallen. Man muss sich das mal so vorstellen. Vorher heißt es, sie wurden im Bilde Gottes geschaffen, uns gleich. Und dann kommt jemand und sagt, ich verkaufe euch etwas und ihr werdet dann gleich wie Gott sein. Das ist so ähnlich, wie wenn du Eskimos am Kühlschrank verkaufst. Ihnen wurde was angeboten, was sie schon hatten. Und ich weiß nicht, wie weit Sie diese Stelle kennen. Es heißt ja davor, dass Gott ihnen die Aufgabe gegeben hat, über die Erde zu herrschen. Aber in der Abhängigkeit. Nicht so wie jetzt in der Unabhängigkeit, sondern in der Abhängigkeit von Gott. In einer delegierten Aufgabe. Und seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt nicht primär Kinder produzieren, sondern das heißt, diesen Zustand dieses Gartens zu verwalten und zu multiplizieren. Man muss sich das vorstellen, der Garten war jetzt einmal theoretisch in einer überschaubaren Größe und ihre Aufgabe war es, diesen Garten zu multiplizieren und auf die ganze Erde auszuteilen. Das muss man sich so vorstellen. Und dann gibt es ja ein paar ganz Schlaue unter unseren Zeitgenossen und die sagen ja, Gott ist ja ein Gauner, der hält ihnen da was vor, gell? Warum durften sie nicht von dem essen? So ein Schlingel, gell? Jetzt müssen sie wissen, dass das Grundmodell von 60.000 Arten Bäumen dort in dem Garten grundgelegt war. Und Adam hatte die Aufgabe, als Chefbiologe, die alle zu untersuchen und dafür lateinische Namen zu finden und die quasi EDV-mäßig zu katalogisieren. Er war erst bei 20.367 angelangt und hat noch einiges vor sich gehabt und hatte aber das Problem, dass er nicht wusste, ob er jetzt eine Dosenfabrik oder eine Saftfabrik machen sollte, um all die Früchte von diesen 60.000 Bäumen zu verarbeiten. Die sind nicht nachgekommen mit der Produktion. Und nur einen Baum, der musste ausgenommen werden von der Produktion. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Problem. Wie groß wäre das, wenn Sie von 60.000 einen nicht nützen könnten? Wie schuftig wäre dieser Gott? Nur mal ein bisschen, dass man auch eine Relation kriegt. Das Prinzip ist, dass die Leute damals hineingefallen sind in diesen Deal, der ihnen das Recht genommen hat, diese Erkenntnis, nackt zu sein, gegen das ihnen das Recht, über diese Erde zu herrschen, in der Abhängigkeit Gottes genommen wurde. Durch diese Überhöhung der Vernunft, wo man gedacht hat, wenn man alles mit der Vernunft lösen kann, dann werden wir das Paradies auf Erden haben. Leider ist dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, sondern man hat das Tor direkt zur Hölle aufgestoßen. Und man dachte, man könnte die Herrschaft der Kirche abschaffen und damit die Herrschaft der Vernunft auf den Platz bringen. Das Ergebnis war dann, dass die Herrschaft der Ideologien angetreten ist. Und wir kennen einige dieser Typen, die dann in kürzester Zeit eine Unmenge einfach von Lebensmenschenopfer vollbracht haben. Es wird gesagt, dass etwa 100.000 Menschen diesen dreien also unmittelbar zum Opfer gefallen sind. Es sind ja dann auch noch Folgeschäden, sozusagen Kollateralschäden, die dann noch dann nachgezogen wird. Nur damit Sie eine Relation haben, ich bin kein Freund der Inquisition. Aber in den 350 Jahren, wo die tätig waren und grausam tätig waren und absolut abzulehnen sind, spricht man etwa von 10.000 Opfern. Nur um eine Relation zu haben. Bis heute werden diese Opfer, die aus diesen Ideologien gefordert werden, immer noch geleistet. Wir sind inzwischen heute bei etwa 400 Millionen Menschen im Jahr, die diesen Ideologien auch bis heute zum Opfer fallen. Und jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Punkt, den ich am Anfang schon versucht habe anzudeuten. Das Problem ist, dass der Verstand nicht in der Lage ist, das zu leisten, was man meint, dass er leisten sollte. Der Verstand ist manipulierbar und der Verstand ist der, der schönredet. Also verstandesorientierte Menschen haben immer mehr Probleme als gefühlsorientierte Menschen. Das ist also ein wichtiger Punkt, dass man das unterscheiden. Und da gibt es den schlauen Salomon, der ja die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, und der sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Das Herz ist im Prinzip das Zentrum für solche Fälle und stützt dich nicht auf deinen Verstand. Das ist eine Krücke. Auf all deinen Wegen erkenne ihn, nämlich den Herrn, dann ebnet er deine Wege. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn. Ehrfurcht heißt es, nicht Angst haben, sondern Ehrfurcht. Und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Das ist ein wichtiger Satz, um Pause zu machen. Und an dem werden wir anknüpfen, wenn wir dann weitermachen. Bei mir sind noch 3 Minuten. Also da die Uhr nicht so gut funktioniert, aber... Ich wünsche Ihnen jetzt guten Appetit, gute, interessante Gespräche und ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir anschließend dann offen sind für Fragen und können Sie gerne zwischendurch ein paar Sachen aufschreiben. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht alles. Gell? Wenn ich jetzt einen Überblick bringe, dann ist das für mich auch eine Herausforderung, weil ich jetzt kein Geschichtswissenschaftler bin, sondern ich bin ein Journalist und ich habe versucht, einen Überblick zu schaffen und ich bin nicht in der Lage, in die tiefsten Tiefen zu gehen, wie eben zum Beispiel Historiker oder andere Leute. Mir geht es hier darum, einen Zusammenhang zu zeichnen, damit wir verstehen, welche Punkte, welche Impulse gegeben hat, dass wir heute da sind, wo wir sind. Also, bis demnächst.
Und, hat es dir gefallen? Wir würden uns auf jeden Fall über deine Rückmeldung freuen. Abonniere unseren Podcast in dem jeweiligen Podcast-Anbieter, wo du gerade zuhörst, oder unter www.cib-augsburg.de. Abonniere auch unseren Newsletter, damit du auf dem Laufenden bist und keinen Vortrag mehr verpasst. Wir würden uns sehr freuen, wenn du zu unseren Vortragsabenden kommst oder uns auch im Internet bei Facebook oder Twitter oder Instagram folgst. Wir würden uns auch sehr über deine finanzielle Unterstützung freuen, denn wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben auch unsere Kosten, die wir decken müssen. Alle Infos findest du unter www.cib-augsburg.de. Bis dahin, alles Gute und gottesreichen Segen.